Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Worker Nerd, dem Podcast für selbstständige Nerds. Ich bin Frederik Breiler, Gründungsberater, und wie immer dabei ist
Theresia. Hallo.
Hi. Hallo Theresia. Wir haben uns wieder ein wunderschönes Thema ausgesucht zum Thema Selbstständigkeit, und zwar das Geschäftsmodell. Genau. Was verbindest du damit? Was ist für dich ein Geschäftsmodell?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin in diesen ganzen Gründungsbegriffen ja gar nicht so tief drin wie du, logischerweise, und habe mich, bevor wir das Folgenthema ausgewählt haben, gar nicht so intensiv mit diesem Begriff Geschäftsmodell auseinandergesetzt. Ich weiß, dass das, was ich mache, glaube ich, Zeit gegen Geld ist. Also ich nehme meine Arbeitszeit und verkaufe sie halt quasi weiter, indem ich halt Kundenaufträge eben über Zeit abrechne. Weiß aber auch, dass das natürlich nicht so das einzige Geschäftsmodell ist. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die auch ganz anders arbeiten. Und es wird ja auch ganz häufig gesagt, dass Zeit gegen Geld ein ineffizientes Geschäftsmodell sei.
Oh ja, da kriege ich immer eine Krampe, wenn irgendjemand das sagt. Genau, aber ja, du hast damit also das am weitesten verbreitete Geschäftsmodell direkt genannt. Und das, was man eigentlich macht, also wenn man über Geschäftsmodelle redet, ist, dass man so ein bisschen auf der Metaebene so von oben auf das Business guckt, was man betreibt, und das so ein bisschen einordnet und kategorisiert. Und was ich festgestellt habe bei der Vorbereitung auf diese Folge ist, dass also Geschäftsmodelle in dem Sinne, also kein Begriff jetzt irgendwie aus der Forschung sind. Ja, also man findet das Wort natürlich durchaus auch in Lehrbüchern oder so. Natürlich kommt das auch irgendwie in der BWL vor oder wenn du Entrepreneurship studierst. Ja, aber dass in dem Sinne da geforscht wird oder dass das jetzt so ganz feste Begrifflichkeiten sind, das scheint offensichtlich nicht so zu sein. Das habe ich zumindest im Internet gelesen. Und das stimmt ja alles, was im Netz steht. genau. Also ich finde wichtig, dazu zu unterscheiden und sich grundsätzlich Gedanken zu machen, wenn ich mich selbstständig mache, was ist eigentlich mein Geschäftsmodell? Also darüber hinaus über die Geschäftsidee. Also ich finde, das sind immer so zwei Dinge, die nebeneinander stehen und die aber eben nicht das Gleiche sind. Also Geschäftsidee könnte dann sein, ich verkaufe, nehmen wir mal etwas, was so zu unseren Hobbys passt, ich verkaufe spezielle Notizbücher für Pen and Paper, für Rollenspiel. So, und dann stellen sich aber ganz viele Fragen. Also das ist die Geschäftsidee. Und da kann man direkt schon sagen, so, ja, wow, klingt klasse, interessiert mich oder interessiert mich nicht oder wie auch immer. Ja, also so als aus Kundensicht. Aber die Frage ist ja, stelle ich die selber her oder lasse ich die produzieren? Verkaufe ich die auf dem Flohmarkt oder bei Amazon, bei Etsy oder über meinen eigenen Webshop? Verkaufe ich die an Rollenspielläden? So, also dann mache ich plötzlich Großhandel und nicht Einzelhandel zum Beispiel und so weiter. So, und das war jetzt nur mal so ein ganz kleiner Punkt, dass eine Geschäftsidee nicht gleichbedeutend ist mit dem Geschäftsmodell. Und ich kann ja übrigens alle Sachen kombinieren, die ich gerade genannt habe. Also ich kann das Ding verkaufen auf Flohmärkten, an Rollenspielläden, auf Etsy, auf Amazon und in meinem eigenen Webshop. Dann habe ich 5 Vertriebswege. An dem einen verdiene ich mehr, an dem anderen weniger. Also wahrscheinlich am meisten über den eigenen Webshop.
Ja, meistens ist es so, ja.
Und dann ist immer noch nicht geklärt, stelle ich die Dinger selber her. Also das heißt, sitze ich an einem Notizbuch, weil ich das ist handgeschöpftes Papier und ich binde das auch noch selber. Und dann mache ich dann den Lederumschlag außen drum und dann präge ich da noch irgendwelche Würfel rein oder Drachensymbole oder so. Und dann sitze ich halt an einem Notizbuch den ganzen Tag. Dann Thema Zeit gegen Geld. Wenn ich das Ding dann für 30 Euro verkaufe, dann habe ich 30 Euro für 8 Stunden Arbeit. Uiui. So, lohnt sich dann vielleicht nicht so. Und dann geht noch Geld ab für Versand, Verpackung, PayPal, was weiß ich was. So. Also ich glaube, ja, ein ganz schönes Beispiel, was zeigt, dass das einfach Geschäftsidee und Geschäftsmodell nicht das gleiche sind.
Absolut, ja.
Genau, wenn wir uns verschiedene Branchen anschauen, dann ergibt sich manchmal das Geschäftsmodell schon von alleine, manchmal halt auch nicht. Und ich glaube, es sind in den letzten Jahrzehnten, also eben ne, durchs Thema Internet, einfach ganz viele Geschäftsmodelle dazugekommen, also auch durch das Thema Smartphones. Also alleine, wenn man eine App hergestellt hat und die dann im App Store steht, dann kann ich ja Geld verdienen durch, was fällt dir da so ein, also an Bezahl-Apps oder Nicht-Bezahl-Apps?
Ja, also der einfachste Punkt ist ja immer, du verkaufst die App über einen App-Store. Was ich so höre, nicht so erfolgreich. Ich selbst habe auch noch nie eine App gekauft, wirklich, ehrlich gesagt. Das gängigere Modell ist da, denke ich, eher das Thema werbefinanziert, dass man irgendwie in die App Werbung integriert und dann darüber halt Werbeeinnahmen generiert. Oder halt auch dieses Thema mit dem, die Grundversion ist gratis, aber es gibt Upgrade-Funktionen, für die man dann halt irgendwie Geld zahlen muss.
Es gibt auch einen eigenen Namen dann natürlich für Freemium, abgeleitet von Premium oder Premium, Freemium. Eine ganz wunderbare neue Welt und da gibt es auch noch mehr. Also wenn man jetzt nur bei App-Geschäftsmodellen schaut, dann, ich glaube, es gibt eine Liste von 10 Arten, wie man mit Apps Geld verdienen kann, also auch transaktionsgebunden und nur für bestimmte neue Inhalte. Also meinetwegen, du hast da einen Sprachtrainer und dann sagt er irgendwie, die erste Sprache ist kostenlos und jede weitere Sprache kostet dann 10 € oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann ist das ja so eine Mischung irgendwie aus allem, so ein bisschen oder aus mehreren Punkten. Aber hat dann auch einen eigenen Namen natürlich. Also es ist ganz, ganz spannend. Und dann haben wir auch solche Dinge wie direkter und indirekter Vertrieb, also um wieder zu unserem Notizbuch für Rollenspieler zurückzukommen. Also direkter Vertrieb wäre dann natürlich aus meinem Webshop direkt an den Endkunden und indirekt wäre dann irgendwie sowas wie über die Läden. Das macht dann halt auch einen Unterschied, vor allem bei der Marge. Ja, wenn ich über einen Laden verkaufe, dann wollen die ja auch was mit dran verdienen und so, dann habe ich vielleicht nur noch so ganz, ganz wenig Geld übrig, was ich damit verdiene. Das ist übrigens etwas, was mich begleitet, seit ich Gründungsberater bin. Also wir haben in Hamburg hier auch ganz viele Menschen, die hier Design und Mode studieren und ähnliches. Und ich hatte, glaube ich, in meiner Zeit als Gründungsberater bestimmt schon, 30 Kundinnen und teilweise auch Kunden, also überwiegend Frauen, die dann gesagt haben, ich mache mein eigenes Modelabel auf. So, und dann ist ja immer die Frage, verkaufe ich das selber? Und das waren dann Zeiten teilweise, wo Onlinehandel noch gar nicht so in war. Also wie gesagt, ich bin ja seit 2004 schon unterwegs da in dem Bereich. Und dann war also völlig klar, wenn ich selber Klamotten herstelle, dann kann ich die nur über Klamottenläden verkaufen. Und dann natürlich nicht bei C&A oder so, sondern natürlich dann über diese kleinen, dann gibt es ja die typischen Stadtteile, dann Schanzenviertel, Eppendorf, wo es dann halt die lustigen kleinen oder schönen kleinen Läden gibt. Und dann, ja, hast du da halt dann dein Kleid hängen oder deine T-Shirts oder irgendwas und hast eine Mini-Marge, weil der Laden halt auch was verdienen will und das vielleicht dann auch nicht so die super teuren Läden sind. Das kannst du ja, also mit allen Dingen, die man verkaufen kann, jetzt als Beispiel nehmen. Es muss ja nicht Mode sein, können ja auch andere Dinge sein. Da tat es mir jedes Mal, wenn ich dann den Businessplan mitbegleitet habe oder wenn wir den Finanzplan gemeinsam erstellt haben, tat es mir in der Seele weh um die Marge. Und dann oft war es auch so, dass dann es einfach auch nicht hinkam. Dann guck mal, du musst im Monat 200 Kleider verkaufen. Kannst du im Monat 200 Kleider herstellen? Ja, nee, eigentlich mehr nur so 5 pro Woche.
Ja.
Okay.
Das ist... Also dieses ganze Thema mit eigenes Modelabel aufmachen hat ja auch in den letzten Jahren nochmal einen richtig großen Hype bekommen. Das ist ja jetzt, glaube ich, eher schon wieder abflachend. Das war so die Zeit, wo auch jeder Influencer so seine eigene Modemarke gemacht hat. Ist natürlich jetzt über einen Online-Vertrieb wesentlich dankbarer. Für mich ist auch so die Zeit, als es das noch nicht gab, das ist für mich ewig weit zurück, aber da war ich auch noch sehr jung. Also ich glaube, seitdem ich weiß, was Online-Shopping ist, gibt's das auch. Also da gab es auch schon so Plattformen wie Amazon. Nur in Grundstücken, da war es, glaube ich, noch so eine Buchverkaufsplattform vorrangig. Ich glaube, die haben ja mal angefangen, mit Büchern angefangen. Aber so diese Zeit, wo man wirklich nur einen Vorortvertrieb hatte, ganz verrückte Vorstellung in meinem Kopf.
Das stimmt. Ja, vor allem also eben, dass man, also heute kannst du ja einen eigenen Online-Shop mit Shopify oder auch mit irgendwelchen WordPress-Plugins, ich sag mal, keine Ahnung, in einer Stunde hochziehen oder so. Also ich würde mal sagen, es geht sehr schnell, wenn man will. Was es damals allerdings auch schon gab, waren solche Seiten wie Spreadshirt, also wo du eigene Designs hochladen konntest, dann konntest du T-Shirts verkaufen über den Shop. Gibt's ja heute auch immer noch und diverse andere Seiten. Aber tatsächlich, also den komplett eigenen Webshop zu haben, das war damals nicht so einfach, Anfang der und Mitte der 2000er. Also hat sich schon viel getan und das ist natürlich super. Und also ich glaube, ein Trend aus den vielleicht letzten 10 Jahren ist auch oder sind auch hybride Geschäftsmodelle. Also dass jemand, der selbstständig ist, eben nicht nur auf eine Art und Weise Geld verdient, sondern auf mehrere. Und was sich da so bei Dienstleistern oder naja, ich sag mal so beim Expertengeschäftsmodell. Ja, also man kann Geschäftsmodelle auch so danach so ein bisschen eingruppieren. Verkaufe ich Wissen, verkaufe ich Dinge. So, wenn ich Wissen verkaufe, dann kann man das Expertengeschäftsmodell nennen. Und wenn ich Wissen verkaufe, dann ist ja auch die Frage, das hattest du eben im Vorgespräch so schön ja auch gesagt, verkaufe ich mein Wissen one-on-one, also immer an eine Person, oder verkaufe ich das an viele gleichzeitig? Also gebe ich Live-Webinare, verkaufe ich Bücher? Ja, das wäre ja ähnlich, ne? Also, und dann kommen wir zu den skalierbaren Geschäftsmodellen. Das ist ja auch wieder so ein Wort, was einem da dann relativ schnell begegnet. Man sagt dann immer, Zeit gegen Geld ist nicht skalierbar und alles, was nicht skalierbar ist, ist doof. So, also das ist so eine Grundeinstellung von einigen, die ich nicht teile. Es gibt ja abgesehen davon auch Dinge, die lassen sich nicht transformieren. Also wenn ich Handwerker bin und Handwerker sind rar gesät und gut bezahlt, ja, die natürlich arbeiten die Zeit gegen Geld und das muss auch so sein irgendwie. Und es soll doch irgendwie BWLer zum Handwerker gehen und sagen, ja, das ist aber nicht skalierbar.
Ja.
Und wenn bei dir das Fenster kaputt ist, ja,
beauftragst du den
Trotzdem. Genau, du wirst dir froh, dass jemand kommt, der mit einem nicht skalierbaren Geschäftsmodell arbeitet und dein Fenster repariert. So,
also genau.
Wie auch immer. Aber das kann zum Beispiel ein Weg sein, also auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich selbstständig machen wollen oder es schon sind. Ja, also wenn ihr irgendwie mit Wissensvermittlung arbeitet, wenn ihr Expertinnen, Experten seid auf einem Gebiet, dann kann der erste Weg ergänzend zu Zeit gegen Geld, weil ich glaube, das bleibt schon immer das Modell, sollte es bleiben, sag ich jetzt einfach mal. Ja, also ich kenne auch Leute, die verkaufen nur skalierbar. Und also das hat mich schon ganz oft gehindert, die Leute zu buchen, weil ich dann immer sagte, du bist Top-Experte und ich brauche ganz spezielles Wissen. Ich möchte dir Fragen stellen. Und wenn du 200 Euro die Stunde nimmst, meinetwegen, aber lass mich doch bitte die Fragen loswerden. Aber die sagen ganz konsequent, und das ist auch ein Stück weit bewundernswert, nein, ich arbeite nicht one-on-one. Ich mache es einfach nicht. Wenn du irgendwas wissen willst von mir, dann buch meinen Kurs, den kleinen, den mittleren, den großen. Ja, aber gib mir Geld in einer skalierbaren Form. Ansonsten kriegst du von mir nichts. Ja, und ja, das ist immer so ein bisschen schade und ich verstehe es auch. Aber dann bringen mich diese Experten auch nicht weiter. Und, und spannend finde ich dann immer auch, wenn man tatsächlich dann mit denen doch mal Kontakt hat, weil man vielleicht bei irgendeinem kostenlosen Event bei denen dabei ist. So. Und dann stellst du eine Frage im Chat und du stellst eine ganz spezielle Frage und sie antworten super allgemein und entweder sie verweisen dann direkt auf ihren teuren Kurs, wo ich dann denke auch so, okay, du bist jetzt auch kein Zacken aus der Krone, wenn du mal eben konkret antwortest, wie auch immer. Aber das ist spannend, ne? Also die sagen ganz konsequent, ne? Also nur skalierbar, nur einer gegen viele sozusagen und alles andere mache ich einfach ganz konsequent nicht. Kann man auch machen.
Kann man machen. Ich persönlich finde es irgendwie immer sehr unpersönlich. Ich muss ehrlich sagen, TikTok glaube ich ähnlich wie du. Wenn mir jemand sagt, so nee, du musst meinen Kurs buchen und es sind da mindestens 10, 20, 30 Leute drin. Weiß ich nicht. Ist nicht mein Ding, würde ich nicht machen. Ich würde mir da wirklich auch lieber eher einen Experten suchen, mit dem ich halt persönlich zusammenarbeiten kann, weil ich das einfach in der Zusammenarbeit präferiere.
Ja.
Und deswegen habe ich auch angefangen so zu arbeiten und ich lege ja auch bei mir in der Zusammenarbeit immer sehr, sehr viel Wert auf persönlichen Kontakt und persönlichen Austausch. Und ja, dann bin ich vielleicht in den Augen mancher Leute ineffizient mit meinem Geschäftsmodell, aber hab Spaß an dem, was ich tue, was ja auch wichtig ist, ne? Also ich brauche ja jetzt kein unglaublich skalierbares Angebot schaffen, wenn ich selbst denke, gefällt mir nicht, würde ich niemals selbst so buchen, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, dann bringt mich das auch nicht weiter. Und selbst in diesen ganzen Zeit gegen Geld Geschäftsmodellen, auch wir können ja hingehen und sagen, okay, wir arbeiten vorrangig Zeit gegen Geld, aber haben vielleicht auch hin und wieder doch mal so ein Webinar, wo wir sagen, okay, wir machen kein 1:1, sondern 1 gegen viele oder wir schreiben vielleicht doch mal ein E-Book, was wir einfach dann auch über direkte oder indirekte Vertriebswege mit anbieten und so durch eine kleine Skalierbarkeit ja auch reinbringen können.
Genau, ne? Und damit sind wir dann wieder bei den hybriden Geschäftsmodellen und das ist das, was ich einfach jedem empfehlen möchte. Also der Zeit gegen Geld arbeitet. Erstmal grundsätzlich lasst euch nicht einreden, dass das jetzt was grundtief Schlechtes oder Dummes ist, so zu arbeiten. Ja, wichtig ist ja erstmal überhaupt zu gucken, was kann ich und was kann ich überhaupt in Geld umsetzen als Selbstständige oder Selbstständige, ja, und dann aber auch wirklich zu gucken, wie kann ich mein Portfolio erweitern? Wie kann ich mein Geschäftsmodell erweitern? Wie kann ich auf anderen Wegen noch Geld verdienen, um vielleicht einfach so ein bisschen dieses Hauptstandbein zu entlasten, was dann eben Zeit gegen Geld ist? Das würde ich schon empfehlen. Ich persönlich finde es auch spannend, dann eben neue Dinge auszuprobieren. Also dann eben zu sagen, wie funktioniert über Shopify ein eigener Shop? Was ist, wenn ich jetzt tatsächlich, keine Ahnung, Rollenspiel, Fanutensilien über Spreadshirt verkaufen will und so weiter? Wie ist das, wenn ich ein Klamottenlabel herstellen will oder was auch immer? Finde ich Lieferanten in Asien, in der Türkei? Ist ja auch total spannend, finde ich, zum Beispiel dann so in diese neue Welt einzutauchen. Das ist es ja eigentlich auch immer. Also ich habe mein Basisgeschäftsmodell und dann gucke ich, was kann ich noch machen, und da so ein bisschen die Augen offen zu halten und auch überhaupt mitzubekommen, was verändert sich, was gibt es an neuen Geschäftsmodellen. Das finde ich schon wichtig für jeden Selbstständigen. Und jetzt haben wir ja eben auch dieses Thema KI. Ja, alle reden drüber und die meisten probieren es auch irgendwie aus. Und dann ist da immer die spannende Frage eben, welche Geschäftsmodelle macht das komplett kaputt? Also Disruption ist da dann immer das Zauberwort. Eine Zeit lang war übrigens so immer das große Thema, den Zwischenhändler ausschalten. Also da hat man dann sozusagen den Großhandel disruptiert, indem man gesagt hat, jetzt können alle Direktvertrieb machen. Ja, keiner braucht mehr den Großhandel, sondern alle können jetzt online Direktvertrieb machen und so weiter und so fort. Und naja, ansonsten sind natürlich also diverse andere Geschäftsmodelle auch also disruptiv, was ja eigentlich erstmal was Schlechtes ist. Also Disruption heißt ja Dinge kaputt machen. Also ich denke da wieder an Star Trek gerade, ja. welches Volk hat denn immer den Disruptor? Waren das die Ferengi oder keine Ahnung?
Waren das Romulaner?
Romulaner. Ich glaube, die Romulaner hatten dann keine Phaser, sondern Disruptoren. Die haben dann aber gleich komplett aufgelöst. Naja, egal. Also genau, disruptive Geschäftsmodelle, ja, das war dann sowieso auch in den 2010ern immer so das ganz heiße Ding, womit man auch die Investoren gelockt hat. Also dann reden wir jetzt ein bisschen über Startups. Ja, wir beide sind ja kein Startup, ne? Wir haben traditionelles Geschäftsmodell, und die Startups, die haben dann ja teilweise wirklich da ja ganz, ganz neue Geschäftsmodelle geschaffen. Und aber das ist alles ja auch heute, also kalter Kaffee, sag ich mal. Also dass wirklich heute noch was ganz Neues um die Ecke kommt, halt jetzt mit KI in den letzten Jahren. Das finde ich schön, ne? Du kannst dann heute irgendeiner Software erzählen, so soll meine Webseite aussehen, und dann bastelt der und dann ist da irgendwie nach, keine Ahnung, 20 Minuten mit der KI unterhalten deine Website fertig. So, ne? Weiß gerade nicht, wie die Firma heißt, aber ich habe gerade gesehen, dass sie jetzt ein paar Milliarden mehr Bewertung bekommen hat in meinem Startup-Newsletter. Und genau, das sind dann ja spannende neue Geschäftsmodelle natürlich auch.
Ja, natürlich, das stimmt. Wobei auch sowas natürlich hin und wieder mal kritisch zu betrachten ist. Ich meine, ich bin ja auch viel im Social Media unterwegs und im Marketing unterwegs und darf mir auch immer mal anhören, ja, wir brauchen noch Social Media Manager, ich habe eine KI dafür. Und ich muss leider sagen, also bei Websites finde ich es jetzt nicht so krass auffällig. Da kann die KI auch inzwischen richtig gute Sachen machen, halt in ihrer Bausteinfunktion, die dir dann wahrscheinlich im Hintergrund auslösen und darin dann rumbasteln. Aber so im Social-Media-Bereich, finde ich, sieht man schon noch sehr, sehr häufig, ob das von einem Menschen erstellt wurde oder ob da jemand 3 Prompts in eine KI eingegeben hat und das Ganze dann einfach ungefiltert gepostet hat. Zumal ja auch Social-Media-Plattformen inzwischen teilweise dagegen vorgehen. Bei LinkedIn weiß ich, dass die AI-Content inzwischen auch abstrafen in der Reichweite. Ja. Weil die halt viel, viel lieber wieder Content von echten Menschen mit echten Gedanken da haben möchten.
Ja. Genau, es ist ja auch wirklich so Geschmackssache. Ich muss auch sagen, also auch natürlich gibt ja zum Beispiel auch ein aus Österreich eine Firma, ich habe jetzt von denen eigentlich lange nichts mehr gehört, weiß gar nicht mehr, wie aktuell die sind, ein KI-Generator für Businesspläne. Da habe ich dann gedacht, so okay, gucke ich mir mal an, ne? Hab ein Testabo gemacht, habe mir die Businesspläne angeschaut. Also man konnte sich da auch bestimmte, ich glaube, 3 Stück runterladen. Und dann habe ich direkt gesehen, so, okay, ja, die ähneln sich halt auch sehr, sehr stark. So, und also wir wissen ja, wie KI funktioniert grundlegend, also was zum Beispiel Texte angeht. Also welches Wort kommt am wahrscheinlichsten als nächstes so, ja, das ist also die Basis und dann natürlich, ja, gibt es da noch ein paar schlaue Zusatzfunktionen, die dann dafür sorgen, dass das dann am Ende auch vielleicht so klingt oder so klingt, wenn ich entsprechend prompte. Und nein, aber ich war enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht und habe gedacht, okay, das ist etwas für Leute, die sagen wirklich, ich habe keine Lust oder keine Zeit, mal den einen Tag zu investieren, den ich vielleicht brauche, um den Businessplan zu schreiben. Kann auch mehr sein, ne? Also je nachdem, wenn ich alles schon im Kopf habe, würde ich sagen, reicht ein Tag oder zwei Tage. So, ne? Ich habe keine Lust. Stattdessen gebe ich hier ein paar Basisinfos an diese Software und dann ist mein Businessplan irgendwie fertig und der klingt toll. Und das Problem ist natürlich, dass ich sollte es natürlich überarbeiten.
Ja, klar.
Ich sollte es unbedingt genau angucken, überarbeiten und schauen, dass alles genau so ist, wie es wirklich bei mir dann auch aussehen soll, dass es wirklich mein Businessplan ist. Wenn ich das nicht mache, dann schieße ich mir natürlich selber ins Knie. Wenn ich den Businessplan dann auch noch verwende, um damit irgendwie Fördermittel einzuwerben, Investorengelder damit gewinnen möchte. Das heißt, ich gebe diesen KI-generierten Businessplan an Leute, die nichts anderes tun als Businesspläne lesen. Dann fliegt das natürlich sofort auf. Was an sich schon mal gar nichts Schlechtes bedeuten muss. Also wenn dann alles Hand und Fuß hat, was da drin steht, dann ist es wunderbar. Aber das tut's halt nicht. Ne? Also natürlich steht in dem Sinne kein Blödsinn drin, aber die KI neigt halt dazu, Standarddinge zu schreiben, die relativ häufig vorkommen, aber die dann manchmal einfach völlig, also fehl am Platze sind. So. Wie gesagt, also mich hat's null vom Hocker gehauen. Vielleicht ist das inzwischen besser geworden. Aber ich habe jetzt gerade überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwie mein Geschäftsmodell bedroht, also beim Verfassen von Businessplänen oder beim Erstellen von Finanzplänen zu unterstützen oder auch ganz stark mitzuwirken, weil dann sind es halt wirklich immer noch individuelle Businesspläne. Und ich stelle Fragen, auf die KI halt vielleicht auch nicht kommen würde und so weiter, so, weil, wie auch immer.
Ja.
Aber genau, genug KI-Rant, so wie gesagt, hat auch ganz tolle, viele Vorteile. Wunder auch die Menschen, die da wirklich ganz viel Zeit investieren, jedes neue KI-Tool ausprobieren. Ich habe die Zeit nicht. Also die Neugier habe ich auch, aber ich habe die Zeit nicht. Und insofern bleibt es dabei ein paar Standardsachen. Ich hatte ja auch schon mal erzählt, ich nutze es eher beim Thema Rollenspiel. Ja, dann kriegen halt ein paar NSC mehr jetzt wirklich ein Bildchen, als sie sonst bekommen würden. Und ich kann jetzt wirklich irgendwie jeden Raum, den die Gruppe irgendwie besucht, kann ich mit KI generieren lassen und habe dann immer was ich zeigen kann und noch ein Handout und noch ein Handout und so. Und also man soll es auch nicht übertreiben, so, ne? Aber dafür nutze ich KI ganz gerne. Ansonsten bei mir selber hat es dann also bis jetzt noch nicht so super stark Einzug gehalten in mein Business. So. Aber wir kommen weg von Geschäftsmodellen.
Genau.
Aber, ja, bin ich. Also durch KI gibt es neue Geschäftsmodelle. Ansonsten, ja, also ich meine, an die Hörerinnen und Hörer, also wenn man durch die Welt geht draußen, also man sieht ja überall Geschäftsmodelle. So, ja, also auch wie funktioniert ein Radiosender? Die verkaufen Werbeplätze, ja, so funktioniert natürlich auch Privatfernsehen. So, ne, dann haben wir Kooperationen und Partnerschaften und dies und jenes, ja. Wie verdienen Influencer Geld? So, ja, also auch über Werbepartnerschaften zum Beispiel. Wie verdienen Leute Geld, die streamen? Auf Twitch, auch mit Abos und Challenges und was weiß ich nicht, allem.
Ja.
So. Ja. Ja. Also, und das waren jetzt auch gerade alles wieder neue Geschäftsmodelle, die irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind. Und deswegen finde ich das so spannend, also weil es so unglaublich viele Geschäftsmodelle gibt. Also ich glaube, da wird man schon sehr lange sitzen, wenn man jetzt irgendwie alles aufschreiben würde, wie kann man Geld verdienen, als Selbstständiger, als Gründerin, als Gründer. Ja, ja, also da hat man viele Möglichkeiten und das ist das Tolle. Ich finde, das ist die gute Botschaft. Also es gibt super viele Geschäftsmodelle und da kann man richtig dran knobeln, überlegen, wie verdiene ich Geld und ich kann davon verschiedene Dinge parallel fahren.
Ja, und wie du auch sagst, es sind ja jetzt auch in den letzten Jahren auch wirklich viele neue mit dazugekommen. Und eins, was ich finde, was in den letzten Jahren mit am stärksten gewachsen ist, was mir auch in meinem Alltag gefühlt täglich begegnet, ist Abo-Modelle. Also wirklich das Abonnieren von irgendwelchen Plattformen, von Software, von keine Ahnung was. Also inzwischen, also ich finde Adobe ist da so eins der prägnantesten Beispiele. Ich glaube, die waren auch die das mit vorangetrieben haben, dass diese Abo-Modelle sich so krass etablieren. Ne? Die waren halt damals auch in der guten Position, irgendwie so der Industriestandard zu sein, eben im Grafikbereich, im Fotografiebereich, und konnten halt dementsprechend auch relativ easy sagen, okay, wir verkaufen unsere Software jetzt nicht mehr, wir machen ein Abo-Modell draus. Und so sehr man sich drüber aufregt, ich muss ja auch sagen, ich ziehe da auch mit, weil ich brauche die Programme. Es gibt schon Alternativen, die sind aber in meinen Augen einfach nicht so gut oder von der Usability nicht so gut, vor allem wenn man sich an das eine gewöhnt hat.
Ja. Adobe ist ja wirklich ein gutes Beispiel. Muss ich auch sagen, das war für mich als Gründungsberater damals auch wirklich so ein Bruch. Also bis, ich weiß gar nicht, wann dieses Abo-Modell aufkam oder wann es auch nach Deutschland kam, aber in den Businessplänen der Kreativen stand wirklich als Standardposten immer drin: Adobe Creative Suite oder Suite sowieso. Ja, und dann, was weiß ich, ne, 2.500 €, 3.500 € oder so. Also die Software-Paket. Ja. Was sie dann ja also direkt bei Adobe auch bestellt haben, sozusagen, ja, und dann kam da halt ein Paket mit, weiß ich, 8 DVDs drin, keine Ahnung, so. Ich habe das ja nie besessen. Und das war ein Posten. Das heißt, du hattest als Kreativer immer Startinvestitionen von ein paar tausend Euro, weil du diese Creative Suite brauchtest. Und dann irgendwann kam der Erste an und hatte dann ja das nicht drin. Und dann hatte irgendwie, da gab es sozusagen in meiner Businessplan-Vorlage noch gar nicht den Posten Software-Abos. Ja. Er war da noch nicht drin, ist jetzt natürlich seit vielen Jahren drin und hat dann, ich habe da so dieses Adobe-Abo, wo packe ich das denn rein? Ich so, wie Adobe-Abo? Und dann hat er mir das erstmal erklärt, so, ja, kostet irgendwie 69 € im Monat und es ist online und so weiter. Ja, okay, interessant, habe ich mir gleich angeguckt, war natürlich neugierig. Ja, interessant, okay, die verkaufen das jetzt nicht mehr nur, ne, in diesen 3.000 € Paketen physisch. Ja, oder dann irgendwann natürlich auch als reiner Download, sondern es gibt's dann ein Abo irgendwie, und ja, war glaube ich, wirklich die Vorreiter, also super Beispiel. Ja, und das machen jetzt alle, und manchmal macht es auch total Sinn. Also ich zum Beispiel, ich habe bei Zoom ein Abo, ja, da zahlst du ja wieder eine, weiß ich nicht, $150 oder so im Jahr. Ich glaube, dass du wieder 100 Leute bespaßen kannst oder in einem Zoom-Call drin haben kannst, und Microsoft 365 und dann irgendwie ein paar Plugins, die was kosten für meine WordPress-Website und noch ein paar Sachen, die mir jetzt einfach, also so ein Digital Signature Tool. Ja, ich nutze da nicht Adobe, ich nutze da was anderes, Pandadoc. Und ich merke auch, also es läppert sich. Ja, das ist schon einiges. Dann habe ich noch YouTube Premium Lite, die jetzt den Preis erhöhen von 5,99 € auf 7,99 €. Ja, weil, also nicht, ich hasse bei YouTube Werbung so sehr. Ja, also das habe ich mir weggekauft. Bin froh, dass ich da jetzt Videos ohne Werbung sehen kann. Und meine Güte.
Ja, aber es sind ja auch nicht mehr nur so die, also klar, auch diese ganzen Streaming-Anbieter, nicht nur YouTube, Netflix, Disney Plus, keine Ahnung, ist ja auch, gibt's ja auch nur im Abo-Modell. Das sind ja alles noch so die, finde ich immer so die Add-ons. Man kann sich entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Aber wenn wir auch so schauen, Unternehmen wie Lexware oder auch hier Buhl mit Wieso Büro heißen die, glaube ich. Ja. Das sind ja auch alles Abo-Modelle. Und natürlich kannst du als Selbstständiger oder Selbstständige auch hingehen und sagen, ich mache meine Buchhaltung mit einer Excel-Tabelle und mit einer Word-Vorlage. Geht so lange, bis wir halt auch mit der E-Rechnungspflicht komplett durch sind. Ab da muss man eigentlich auf ein digitales Tool umsteigen. Aber auch, ich sehe das ja auch immer mal, ich arbeite ja auch viel im Buchhaltungsbereich. Alle, die es händisch machen, haben Tippfehler bei der Rechnungsnummernvergabe, haben alle möglichen Unstimmigkeiten drin, weil man macht halt Fehler, die man eben mit so einem Programm nicht macht. Nachteil, so ein Programm kostet halt auch einiges an Geld.
Wir müssen mal eine schöne Folge machen über Buchhaltung. Das ist ein Thema, wo ich sagen muss, also da brenne ich eben richtig für. Also mir bringt das richtig Spaß. So, du bist ja auch richtige Expertin da inzwischen für das Thema. Ich möchte eine Sache einmal ganz kurz für die Hörer klarstellen. Also man sollte wirklich auch einmal aus den Gründen, die Theresia gesagt hat, auf gar keinen Fall mit Excel die Buchhaltung machen. Nein, es wäre tatsächlich auch ein Rechtsverstoß. Es gibt ja diese GOBD. Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Datenspeicherung, also wirklich alles noch länger, das wäre schon die Kurzform. Wir müssen Geschäftsvorfälle digital unveränderbar festhalten. Also in Excel kann ich halt jederzeit reingehen und das ändern, was ich drin habe. Und ich muss eine Kontobewegung verknüpfen mit einem Beleg. Das kann ich in Excel halt auch nicht machen. Also das ist das, was Buchhaltung eigentlich ausmacht, auch in großen Konzernen, genauso wie für uns Selbstständige. Also wir müssen eine Software nutzen, da kommen wir nicht drum rum. Ich kriege das immer mit, also wir kommen jetzt total vom Thema Geschäftsmodell ab, wobei, also es sind ja Abo-Geschäftsmodelle und teilweise auch sehr schlau. Ja, was mich da immer so also ein bisschen stört, im Kopf ist ja immer, und ich sage jetzt keinen Namen, ja, also ich finde, das sind alles tolle Programme, aber im Hintergrund laufen ja alle Funktionen, aber wenn du sie auch alle nutzen willst, dann musst du halt auch irgendwie das teuerste Paket buchen. Ja, so, wo ich dann denke, ja, aber es ist doch eh alles drin. Alles, was da passiert, ist schon da und ich zahle jetzt irgendwie 5 Euro mehr dafür, dass dann ich etwas anlocke und etwas sehe, was ich sonst im Menü nicht sehe. So, ne? Also an der Stelle denke ich dann immer so, muss das sein? Ansonsten, ja, ich glaube, ne? Also die üblichen Programme, die guten Programme, die wirklich auch im Test gut abschneiden, da zahlst du halt über 20 Euro pro Monat.
Ja.
Und das spart einem viel Zeit, nimmt einem viel Arbeit ab, wenn man es richtig macht. Und an der Stelle, das wollte ich noch ganz kurze Anekdote erzählen, wenn Menschen mit mir den Gründungszuschuss beantragen, ne, gibt es einmal Phase 1, so, die muss man erstmal haben und die ist nach 6 Monaten ja zu Ende und dann kommt Phase 2 und die muss man separat beantragen. Und dann muss man eine bisherige Buchhaltung einreichen beim Arbeitsamt. Also man muss zeigen, was habe ich denn so einen Umsatz und Gewinn gemacht. Und dann habe ich, ich sage mal, vielleicht so einer von 10 Kunden ist dann dabei, der sich dann wieder an mich wendet und dann kommt halt raus, die haben bis jetzt keine Buchhaltung gemacht. Dann frage ich immer so, ja, also dann müsstest du es jetzt einmal nachholen. Ja, dann klöppel ich das mal schnell in Excel zusammen. Sag ich so, nee, ich habe dir doch gesagt, du brauchst eine Software. So, wie hast du bis jetzt denn überhaupt gearbeitet? Ja, nee, ich habe die Rechnung mit Word geschrieben und so weiter. Dann kommt genau das. Und wo ich dann denke so, okay, dann bist du zumindest an einem Punkt richtig unprofessionell in die Selbstständigkeit gestartet, musst jetzt das nachbessern. Also musst dann ja auch deine Word-Rechnung dann in Lexware oder Papierkram oder Safdesk und wie sie alle heißen, hochladen. Also ich mache mir mehr Arbeit. Die Sachen wären ja direkt drin gewesen, hätte ich sie damit erstellt. Ja. Und also so kann man sich richtig schön torpedieren, wenn ich halt am Anfang sage, nee, ich könnte von Frederik ja ein halbes Jahr kostenlos Lexware bekommen. Also übrigens kein Affiliate-Code. Ja. Also biete ich jedem Kunden an. Ich habe da auch also jetzt in dem Sinne keine Vertriebspartnerschaft mit Lexware oder so. Ja, mir ist auch egal, welche Software die nutzen. Ja, aber also ich habe halt diesen Link, der jetzt auch nicht komplett irgendwie offen überall rumliegt, ja, und dann nehme ich doch, das mache ich dann doch, ja, halbes Jahr kostenlos eine Top-Buchhaltungssoftware und das haben andere Anbieter natürlich auch, ja, das mache ich dann doch, ja, und aber einige machen es halt nicht und schießen sich damit echt selber ins Knie und kriegen dann spätestens, wenn sie Gründungszuschussphase 2 beantragen wollen, einmal kommt das Thema sofort wieder hoch und natürlich, wenn das erste Geschäftsjahr vorbei ist, ja. Wie will ich meinen Gewinn ermitteln? Wie will ich eine Einnahmenüberschussrechnung machen, wenn ich vorher nicht ordentlich Buchhaltung gemacht habe? Also das mal so als kleiner Exkurs. Therese hat das angesprochen. Da kann ich nicht an mich halten, um einmal zu sagen, bitte, bitte Leute, macht das von Anfang an ordentlich. Egal welche GUBD-konforme Software, aber bitte, bitte von Anfang an eine digitale Buchhaltungssoftware.
Ja, und dadurch, dass die halt eben auch die kleineren Modelle anbieten, so ich verstehe das, es ist irgendwie alle Funktionen sind eigentlich da, warum muss ich mehr zahlen, um es freizuschalten? Ich versuche immer das andersrum zu betrachten, so ich darf weniger zahlen, wenn ich nicht alle Funktionen benötige. Aber ja, es, je nachdem, was man braucht, ist das schon ein hoher Kostenpunkt. Aber wenn man halt wirklich nur die Grundfunktionen braucht, kann man halt auch die günstigen Versionen nehmen oder halt auch so Angebote nutzen, eben 6 Monate gratis. Oder die haben auch immer mal, jede Software hat immer mal so Angebote mit, du zahlst nur die Hälfte im ersten Jahr und alles Mögliche. Ja. Am Ende großer Kostenpunkt, man hat aber auch immer Software, die auf dem aktuellen Stand ist. Und um die Brücke zurück zu Geschäftsmodellen zu schlagen, ich glaube, das ist nicht ohne Grund eins der, also ich habe immer das Gefühl, das ist so das beliebteste Geschäftsmodell geworden in den letzten Jahren, ja. Weil du bindest ja deine Kunden an dein Unternehmen, weil wenn du einmal in der Software drin bist, du wechselst nicht mehr, du hast immer zuverlässige Einnahmen, solange wie dein Programm auch wirklich gut ist. Ja, darum ist es natürlich auch, wenn du das so erzählst von früher, wo man 2.000 bis 3.000 Euro erstmal aufbringen musste für den Start, wenn man dann so eine Adobe Creative Suite kaufen
genau,
musste.
Genau, das war natürlich eine Adobe, ne? Also da damals die Standard Buchhaltungssoftware war ja, also früher zumindest, der war wie so mein Büro. Mhm. Und das hast du halt im Laden gekauft auf DVD oder CD. Also ich glaube, das war so klein, das war wirklich auf einer CD von der Datenmenge. Und das musstest du jedes Jahr neu kaufen. Und auch da haben ja schon Leute gemeckert. Und ja, das kostet ja jedes Jahr so und so viel. Oder ich glaube, dann gab es ein Update. Ja, also dann hast du die Vollversion einmal gekauft für, weiß nicht, 70 Euro oder so. Und dann jedes Jahr ein Update, das kam dann rein online für 30 Euro oder so. Da haben dann auch schon Leute gemeckert und da muss man sagen, ja, natürlich ist da heute irgendwie die Version, die man braucht, von Lexware oder Safdesk oder so, also irgendwie 20, 22, 25 Euro. Das ist teurer. Andererseits spart es einem trotzdem viel Geld. Also würde man alles an den Steuerberater geben, dann wäre es noch viel teurer. Also würde der die komplette Buchhaltung übernehmen. Und also wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, ich gebe 240 Euro im Jahr aus und ich kann das ja auch alles absetzen, muss man auch wieder dazu sagen. Also da gibt es natürlich schon Ausgaben, die noch also viel größer sind. Also im Verhältnis würde ich dann mal sagen, ja, das summiert sich. Also wenn ich diverse Software-Abos habe, das summiert sich ordentlich. Aber ich würde jetzt, also persönlich jetzt nicht sagen, also für Buchhaltungssoftware 240 Euro im Jahr ist jetzt also viel in dem Sinne. Hängt immer natürlich auch davon ab, so ein bisschen, wo man steht. Also wie läuft das bei einem? Wie sehr tut einem das weh? Aber ich würde sagen, also es tut halt auch viel mehr weh, wenn man eine Steuerprüfung bekommt und die dann rauskriegen, das ist alles mit Excel gemacht, das gilt quasi alles nicht und dann kriegt man eine Steuerschätzung und zahlt viel mehr Steuern, als man hätte zahlen müssen, weil sie einfach nicht anerkennen, was man da gemacht hat, buchhalterisch, weil es halt gar keine richtige Buchhaltung war. Und genau, wie gesagt, richtig schönes Thema für eine andere Folge nochmal. Aber ich finde, genau, ne, also man könnte sich jetzt einzelne Geschäftsmodelle auch noch angucken, ganz in der Tiefe. Und da muss ich sagen, das möchte ich eigentlich gar nicht heute, weil ja letztendlich jeder einfach grundsätzlich sein eigenes Geschäftsmodell hat. Die meisten sind weiterhin mit Zeit gegen Geld unterwegs. Das muss ich ganz deutlich sagen. Also von den irgendwie 100, 120 Menschen, die ich pro Jahr berate, würde ich sagen, sind locker 80% Zeit gegen Geld immer noch unterwegs, also entweder voll oder hybrid. Und dann gibt's ein paar halt mit wirklich komplett skalierbaren Geschäftsmodellen. Und das darf sich alles ja auch weiterentwickeln. Und das ist, also wenn ich eine Botschaft hier heute habe, dann würde ich immer sagen, schaut, was es alles so gibt am Markt, was alles möglich ist, bleibt auf dem Stand der Zeit, ob das nun KI-Themen sind oder neue Trends oder was auch immer. Und wenn ihr mögt und könnt, dann entwickelt euer Geschäftsmodell weiter. Und ja, wenn ihr könnt, dann guckt, ob es auch in eine skalierbare Richtung geht. Und wenn es nicht geht, grämt euch nicht.
Ja, es gibt allerdings ein Geschäftsmodell, das habe ich in der Vorbereitung gelesen. Über das würde ich trotzdem gerne nochmal ganz kurz sprechen, weil ich finde, das ist halt nochmal so eine Erweiterung von diesem Software-Lizenz-Abo-Modell. Und das ist mir immer mal in letzter Zeit auch begegnet in Werbung, nämlich, dass man Produkte nicht mehr kauft, sondern sie mietet. Ich kriege nämlich ganz speziell in letzter Zeit Werbung für so einen Anbieter, wo man Kleidung mieten kann. Ne? Also okay. Nicht wie so ein Anzugverleih oder so, das kennt man ja schon länger, sondern so ein Online-Anbieter, der hingeht und sagt, komm, ich stelle dir 3, 4, 5 Outfits zusammen, ich schicke dir die, du mietest die für 3, 4, 5 Monate, so lange wie du willst, und dann schickst du die zurück und dann ist das Abo quasi vorbei. Und das finde ich irgendwie so ein ganz crazy, irgendwie auch neues Ding. Wahrscheinlich gibt es das in anderen Branchen schon viel, viel länger, dass man halt Sachen nicht mehr kauft, sondern einfach mietet. So Kaffeemaschinen oder so für Unternehmen habe ich auch schon in der Vergangenheit immer mal gesehen. Aber dass es jetzt auch für den Endverbraucher so einfach gemacht wird, finde ich eine ganz spannende neue Entwicklung.
Ja, kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Also danke dafür. Das ist dann ja, gehört dann ja zur Sharing Economy, kann man sagen. Also Sharing ist dann ja auch so ein Oberbegriff für Geschäftsmodelle. Mich begeistert Carsharing, da übrigens total. Also ich habe 2 Carsharing-Apps auf dem Handy, habe das jetzt beim Umzug eines Freundes mehrfach genutzt, ja, einfach geguckt, wo steht ein Transporter rum, also mit dem eigenen Auto hingefahren, dann den Transporter angemietet für den Umzug, dann wieder hingestellt, im eigenen Auto wieder weggefahren, super. Und da muss ich sagen, das ist ein Geschäftsmodell, was mich auch total fasziniert, das ganze Sharing-Thema, ja. Also da hat sich ganz viel getan und ich beobachte das sehr aufmerksam und ja, kriege ja vielleicht ab und zu auch noch mal schneller mit als andere, was es an neuen Geschäftsmodellen gibt durch die Businesspläne, die ich lese. Das habe ich durch dich gerade erfahren. Klamotten mieten, ja, warum nicht? Cool. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, ne? Also liebe Start-up und gründungsinteressierten Menschen, haltet die Augen und Ohren offen, was es da so an neuen Geschäftsmodellen gibt. Wir hatten ja bei dem Thema, wie mache ich mich überhaupt selbstständig oder wie komme ich dazu, mich selbstständig zu machen, ja auch drüber gesprochen. Also es gibt Menschen, bei denen ist völlig klar, was die machen. So, die haben eine Sache studiert oder sind in einer Sache Experte und wissen genau, daraus mache ich jetzt Geld. Und dann gibt es halt andere, die sagen, welches Geschäftsmodell ist denn am coolsten? Ich habe vielleicht gar keine Ahnung von der Branche und dem, was da so passiert, aber da fuchse ich mich rein und ich möchte einfach ganz bestimmte Geschäftsmodelle, also am liebsten dann skalierbare, nutzen, um selbstständig mein Geld zu verdienen und dann vielleicht Solopreneur zu sein, wie es dann so schön heißt. Und das sind ja also alles legitime Gründe, in eine Selbstständigkeit zu gehen und unter unterschiedliche Herangehensweisen. Und die sind ja alle auch, ja, nicht mehr oder weniger wert. Aber genau, so viel zum Thema Geschäftsmodelle heute. Und wir haben im Vorfeld auch kurz drüber gesprochen. Wir haben mal wieder so ein bisschen rumgenerdet und haben uns mal wieder neue Sachen angeschaut im Streaming. Und ich fange mal an. Ich habe tatsächlich gerade die zweite Staffel von Fallout gesehen. Fand sie ganz wunderbar, also ähnlich stark wie die erste Staffel. Also für mich gab es da qualitativ keinen Unterschied und ich finde es weiterhin super spannend und also sehr einzigartig. Also für mich gibt es keine vergleichbare Serie, auch mit dieser Mischung aus, ja, also Postapokalypse ist es ja vom Szenario einmal her, also die Welt nach einem Atomkrieg und dann viel Gewalt, auch viel Humor, schräger Humor, auch absurde Situationen. Ich finde, fantastische Story.
Ja.
Also irgendwie die große Verschwörung im Hintergrund. Ich find's mega. Man muss da schon ein bisschen hart gesotten sein, aber ich finde, also es ist die Art von Gewalt, die dann, also eher auch einen Humorfaktor dann teilweise hat. Ich gucke jetzt nicht so gerne Horrorfilme, also wo dann ständig irgendwie das Blut fließt, oder gucke ich eigentlich gar nicht. Also nicht gerne war falsch, die gucke ich gar nicht. Also Gewalt um Gewalt willen, sowas mag ich nicht. Aber wenn es dann zur Story passt und zur Welt passt, dann mag ich das ganz gerne. Und ich finde es, muss ich sagen, insgesamt harmloser als bei Game of Thrones. Da hatte das dann immer so was Ernsthaftes und sowas Schreckliches. Und bei Fallout ein bisschen mehr Leichtigkeit drin. Und ja, das ist so die Serie, die ich zuletzt gesehen habe. Und tatsächlich auch noch so eine kleine Empfehlung, ich habe einmal wieder einen Superheldenfilm gesehen, und zwar Wonder Woman. Wollte ich schon ewig sehen und konnte jetzt endlich meine Frau überreden, dass sie den mit mir guckt. Und sie hat es auch durchgehalten. Und da muss ich auch sagen, also ich finde den von der Stimmung richtig, richtig gut. Ansonsten aber selten einen so vorhersehbaren Film gesehen. Also ich konnte ganze Szenen vorhersagen, was da passieren wird und was die Auflösung sein wird und was am Ende passiert und überhaupt. Also ich habe selten gesehen, dass ein Drehbuch so linear auf bestimmte Ereignisse hinsteuerte. Und es war dann aber in der Umsetzung gut. Ich fand die Schauspieler gut und ich fand die Umsetzung gut und ich fand auch die Farbgebung total schön. Das fiel dann total auf im Kontrast zu Marvel-Filmen auch. Also es war alles so ein bisschen düsterer und ein bisschen realistischer. Nicht so albern und muss ich sagen, also Wonder Woman, der erste hat mir gut gefallen, den Wonder Woman mit 84 habe ich noch nicht gesehen, der soll ja, glaube ich, deutlich schlechter sein, keine Ahnung, aber ich bin gespannt und also ich versuche jetzt so ein bisschen die DC-Comic-Filme der letzten Jahre mal wegzugucken und hoffe, dass ich nicht allzu stark enttäuscht werde. Ich persönlich kann so mit Aquaman so gar nichts anfangen, irgendwie so der Mann aus dem Meer mit seinem Dreizack. Kann ich nicht so richtig ernst nehmen, den werde ich wohl auslassen, aber mal schauen. So, was hast du zuletzt geguckt?
Was Filme angeht, war ich tatsächlich ein ganzes Stück weniger nerdig unterwegs. Die letzten zwei Filme, die ich gesehen habe, waren Wuthering Heights, was ja eher so Richtung...
Neue?
Ja, der neue, den hatte ich auch im Kino gesehen und hatte mich jetzt am Wochenende mit der Freundin getroffen, mit der ich den auch im Kino gesehen habe und wir mussten den halt nochmal schauen, weil das ist jedes Mal... schön und dramatisch und toll. Und wo wir auch vorhin, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Farbgebung, dieser Film ist, finde ich persönlich, ich habe das Buch auch nicht gelesen, ich weiß auch, dass der Film im Vergleich zur Buchvorlage sehr stark kritisiert wird und sehe auch die Punkte, finde aber trotzdem die Inszenierung in Richtung Farbe zum Beispiel total toll. Und die Freundin hatte mir dann im gleichen Zug, nämlich von der gleichen Regisseurin ist das, Saltburn empfohlen. Beziehungsweise halb empfohlen, sie meinte, der ist ein bisschen verstörend. Und es war ein sehr interessantes Guckerlebnis. Ich weiß auch gar nicht, das ist irgendwie eine Mischung aus Drama und Komödie oder so. Mhm. Ganz interessanter, wilder Film, der aber nicht in einem Vollformat gedreht ist, sondern in einem 4:3-Format, was halt für unsere Sehgewohnheit erstmal total ungewöhnlich war. Mhm. Es soll halt so den Effekt geben, dass man durch ein Puppenhausfenster bei deren Leben zuschaut und so fühlt sich der Film auch tatsächlich an. Das finde ich ganz cool und ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt noch ein zweites Mal anschauen würde. Aber einfach, um mal andere visuelle Eindrücke zu haben, war das ganz cool. Genau, also da war ich weniger nerdy unterwegs. Und auch die zweite Staffel Fallout habe ich leider noch nicht gesehen. Es steht auf meiner Watchlist. Ich habe die erste Staffel aber damals mit meinem Mann zusammen gesehen und will natürlich auch die zweite mit ihm zusammen schauen. Er möchte es auch sehen, aber irgendwie kamen wir noch nicht dazu, weil immer irgendwas anderes dazwischen kommt. Aber wenn du sagst, sie ist auch sehr gut, dann schiebe ich die noch mal ein bisschen weiter nach oben.
Man hat ja einfach eine riesen Auswahl und ansonsten, ich glaube ja, am Jahresende kommt auch schon Staffel 3, freue ich mich total drauf. Man kann nicht alles schaffen. Also hatte ich ja letztes Mal erzählt, also Mandalorian Staffel 3 habe ich abgebrochen, weil ich sie so doof fand. Also deswegen war ich jetzt auch nicht im Kino, weil ich hätte schon erst Staffel 3 zu Ende gucken wollen. Mhm. Vor einem Kinofilm, die tut man dann halt alles irgendwann mal auf Disney Plus nach. Und mir ist gerade noch eingefallen. Und ich glaube, da werde ich es mir jetzt mit ein paar Leuten verscherzen, weil es Leute gibt, die den Film einfach mega finden. Ich habe nachgeholt The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio, wo er diesen, und das basiert ja auf einer wahren Geschichte, also auf dem Buch von diesem Börsenmakler, der dann auch wegen Betrug und Insiderhandel und so weiter im Knast gelandet ist. Heute ist er dann Motivationstrainer und ist wieder frei und so weiter. Ich habe es durchgehalten. Ich konnte es kaum ertragen. Also diese gesellschaftlichen Exzesse, also von neureichen Leuten, die aufs Gesetz scheißen, die ganze Kohle, ihr eigenes Geld raushauen für Drogen, für Prostituierte, für total absurde Situationen, also die so unglaublich auch protzen mit ihrem Reichtum, ne, also teure Autos und noch eine Yacht und Zwergenwerfen kommt da drin vor in dem Film. Und also das ist ein Höllenritt, diesen Film zu gucken. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Leute, die diesen Film super finden und Jordan Belfort, das ist ja die Hauptfigur, bewundern und sagen, ich will so sein wie der. Ja, ich möchte so reich und abgedreht sein. Ich möchte mir leisten können, mein Geld auszugeben für alles, worauf ich Bock habe. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist einfach alles total abstoßend. Also es ist ein Sittengemälde, der Film, der zeigt so wie es eigentlich nicht gehen sollte. Und das ist ja ein Martin Scorsese-Film, also einer der angesehensten Regisseure, würde ich sagen, immer noch, auch wenn er zuletzt dann teilweise auch mittelmäßige Filme hatte. Da muss ich sagen, also man ist richtig angewidert da beim Gucken. Meine Frau hat es auch nicht durchgehalten. Die hat irgendwie eine halbe Stunde vor Schluss gesagt, so, guck den mal alleine weiter. Dann habe ich, wir haben ausgemacht und ich habe ihn dann am nächsten Morgen alleine weitergeguckt und sie war dann irgendwann auch dabei und wir haben nur durchgeatmet und haben gesagt, okay, meine Fresse, so. Also das ist, gibt ein paar Szenen, die sind Memes, ja, also es gibt da irgendwie Matthew McConaughey, der sich da auf die Brust klopft und da irgendwie so das Loblied aufs Geld singt oder so, das hat man alles irgendwo auch schon mal woanders gesehen, also dafür ist der Film richtig gut, aber meine Fresse, also ich muss schon sagen, also das hatte was von so einem Unfall, also man konnte nicht weggucken. Ja. So ist der ganze Film, so über 2 Stunden passieren nur krasse Sachen.
Ja, ich habe den auch recht spät erst gesehen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber verhältnismäßig spät. Und ich weiß, was du meinst. Ich bin, glaube ich, was so meine Sehgewohnheiten bei Filmen angeht, so ein bisschen abgehärtet. Ich schaue jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Horrorfilme, aber ich liebe Thriller, auch so richtig, mit so richtig verstörenden Twists und so. Und ich finde, Wolf of Wall Street war so ein Ausflug in so eine ganz absurde Welt. Also das war so ein bisschen wie bei Saltburn. Man hat dem Ganzen von außen zugeschaut, hat den ausgemacht und war so, Geld haben ist ja schön und gut, aber ich bin froh, dass das nicht mein Leben ist. Mhm. Ne? Aber auch so ein bisschen in die Richtung, anderes Thema, weil da geht's gar nicht um Reichtum, sondern um eine ganz andere Dystopie, ist eine Serie, die ich gerade schaue, weil Fallout konnte ich ja jetzt nicht weiterschauen, ne? Ja. Deswegen habe ich The Handmaid's Tale angefangen, wo ich auch von vielen gehört habe, dass die auch die ersten 1 bis 3 Folgen vielleicht noch geschafft haben und dann ausschalten mussten, weil es halt auch eine sehr, sehr harte und sehr verstörende Dystopie ist. Besonders eben auch als Frau zu sehen, es geht ja viel auch drum, das erfährt man ja auch in den ersten Folgen direkt, dass Frauen quasi alle Rechte abgesprochen wurden und die halt auch viel quasi als Gebärmaschinen eingesetzt werden, wenn die noch Kinder gebären können und auch sonst Frauen, die keine Kinder mehr gebären können, dass die halt auch kein tolles Leben haben. Das halt zu sehen und auch mal zu reflektieren, ist wirklich hart. Ich muss aber sagen, ich finde das Storytelling dieser Serie sehr schön, weil es halt nicht so schnell und actionreich ist, sondern sehr langsam und die nehmen sich wirklich Zeit, die Welt und die Geschichten der Charaktere auch aufzubauen. Und das hat mich dann auch sehr gefesselt, wobei ich auch bei der einen oder anderen Szene echt durchatmen musste. Er ist halt gar nicht.
Also da die Trailer und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, die haben mich richtig schlucken lassen, muss ich sagen. Also diese Grundidee, ich sag mal auch gewisses Gedankengut, was ja auch so existiert in unserer realen Welt, auch bei, ich sag mal, bestimmten politischen Parteien oder wie die Frauen sehen, wenn man das auf die Spitze treibt. Also im Grunde hat man ja nur einen Gedanken ganz konsequent zu Ende gedacht.
Ja.
Natürlich noch gepaart mit ein paar anderen dystopischen Sachen, auch wenn ich da jetzt gar nicht alle Details kenne. Ich habe es nicht gesehen. Sowas finde ich immer sehr interessant vom Storytelling her tatsächlich. Also in der kompletten Konsequenz, wie würden sich Leute benehmen unter bestimmten Umständen. Ich glaube, das ist ja auch so einer der Grundgedanken von diesen ganzen Zombie-Serien auch. Ne? Also ja. Wie die Menschheit verwahrlost, weil die Zivilisation nicht mehr da ist und dass die Menschen dann quasi die schlimmeren Monster sind als die Zombies und so. Das ist dann ja immer die langweilige gleiche Aussage, aber ist ja sehr nachvollziehbar. Aber ich finde, also diesen Grundgedanken, etwas zu sagen, wir haben eine Prämisse und die ziehen wir jetzt so richtig durch, das finde ich dann schon immer sehr, 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 sehr cool. Ja, ich glaube, richtig harte Kost. Bin sehr gespannt, ob du komplett durchhältst. In welcher Staffel bist du jetzt?
Ich bin jetzt am Ende von der ersten Staffel. Die Folgen sind halt auch sehr lang. Ich weiß, es gibt 6 Staffeln. Ich bin gespannt, ob die es tatsächlich bis zum Ende schaffen, die Stimmung auch aufrechtzuerhalten. Ich habe mir auch keine Kritiken dazu durchgelesen, ne, weil ich mich gerne sehr unvoreingenommen dann auch da dran setze. Und ich muss sagen, ich habe 15 Staffeln Supernatural geschaut und durchgehalten. Ich bin Kummer gewohnt. Also.
Alter Schwede, da gab es 15 Staffeln.
Ja, ist nach der 15. beendet worden. Die 14. und 15. sind auch in meinen Augen wieder besser. Nichts im Vergleich zu 1 bis 5. Aber man hat halt wirklich da so eine konsequente Backup-Entwicklung gemerkt. Und dann irgendwie so Staffel, ich glaube, 11, 12, 13 sind halt wirklich so krasse Tiefpunkte gewesen. Jeder, ja, der es bis dahin durchgehalten hat, weiß, wovon ich rede. Okay. Es wird einfach nur noch absurd, langweilig und der Abschluss ist schön.
Großes Mitgefühl an so Serienfans, die dann mit sowas wirklich konfrontiert werden. Also wenn man richtig das Gefühl hat, und oft kann man dann ja lesen, woran es lag, ne? Dann gab es Autorenstreiks und dann sind Autoren ausgestiegen und dann hatten sie keine Ideen mehr. Und dann wird eine Serie nur noch am Leben erhalten, weil die Produzenten das wollen. Die Autoren sagen, ja, eigentlich ist ja auserzählt und wir können jetzt das und das Ende machen. Die Produzenten, nein, 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 wir verdienen da sehr viel Geld mit. Wir müssen jetzt schon noch 5 Staffeln mehr machen. Ja, oder andere Serien, die von Fans heiß und ähnlich geliebt werden. Firefly. Ja, und ja, die Zuschauer reicht einfach nicht so. Da wird dann halt die Serie beendet. Man, ja, nicht mal eine zweite Staffel oder irgendwie sowas. Und das ist schon hart. Aber das war mir tatsächlich nicht bewusst, dass die so viele Staffeln hatte. Guter Freund von mir, Sascha, liebe Grüße an dieser Stelle. Er liebt die Serie heiß und innig. Und wenn wir uns getroffen haben, um Fußballmanager zu spielen, ab und zu haben wir die Serie nebenbei laufen lassen. Und mich hat's so gar nicht gecatcht. Null. Vielleicht war es dann gerade Staffel 11, 12, 13, weiß ich nicht. Nein. Und, lustigerweise, aber nee, die beiden Hauptdarsteller. Ich finde, die sind so ein bisschen ikonisch, die hießen ja nicht die Winchester-Brüder oder
genau,
so.
Genau, Sam und Dean Winchester, ja.
Und lustig war, die kamen jetzt gerade beide vor bei The Rookie, bei dieser Polizeiserie. Da hatten die so einen Gastauftritt in einer Folge, die so mit Metaebene war, also quasi eine Doku innerhalb der Polizei und so weiter. Und weil da irgendwas Übernatürliches passiert ist, haben sie dann die beiden Darsteller aus Supernatural dann da irgendwie auch mit eingebaut. Das war lustig und ich wusste dann halt, woher die sind und so, ha, zwinker, zwinker, Supernatural. Konnte damit dann was anfangen. Ja, also genau, also wir haben ja auch da eine riesen Auswahl, nicht nur an Geschäftsmodellen, sondern auch an wunderbaren oder auch nicht ganz so wunderbaren Serien und Filmen. Und ja, da werden wir sicherlich weiter unsere Erfahrungen haben und uns dazu austauschen. Insofern würde ich aber sagen, damit kommen wir ans Ende der aktuellen Folge. Und ja, in einem Monat kommt dann die nächste. Lasst euch mal überraschen, was dann das Thema sein wird.
Ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Vielen Dank dir wieder für diesen wunderbaren Austausch. Und
sehr gerne.
Euch allen da draußen.
Danke, dass du dich wie immer um die Technik kümmerst. Wir haben ja auch ein bisschen was geändert am Setup heute. Wir sind jetzt das erste Mal hier, kann man glaube ich sagen, mit Riverside unterwegs bei der Aufzeichnung. Und ja, bin auch sehr, sehr gespannt, wie es da dann mit der Qualität ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da alles prima ist. Ja, soweit für heute. Alles Liebe, alles Gute und mögen die Würfel mit euch sein.
Tschüss!